This is Malcolm Duck, and you're listening to Radio Golf Show.
Meine Damen und Herren, für Ihr tänzerisches und kulinarisches Wohlbefinden bringen wir Ihnen heute Stefan Maywald. Golfer, Journalist, Schriftsteller, Autor von 4 Bestsellern, einschließlich des im April 2021 erschienenen Buches Das Italien-Prinzip, so geht Glück. Und da habe ich mir mal angeguckt, Stefan, und das war im Mai 21 auf Platz 1 der Sachbuch-Bestsellerliste. Und du hast unter anderem Steffen Hensler, Olivia Jones und Sarah Wagenknecht auf die Plätze verwiesen. Ich meine, wenn das kein Dream Foursome ist, dann weiß ich nicht. Du schreibst Romane, Krimis, Sachbücher, eine der langlebigsten Kolumnen im deutschen Journalismus, Maywalds Mandat für das Golfmagazin. Betreibst dazu den preisgekrönten Blog Post aus Italien und du bist einer der vielseitigsten deutschen Autoren. Am 2. April erscheint dein neues Buch Mein Leben am Strand, warum zwischen Sonne und Meer die Leichtigkeit liegt. Heute ist er bei uns. Lieber Stefan, es freut mich riesig, dass du dir abermals Zeit für uns genommen hast. Herzlich willkommen, du dreifacher Golfschau Allstar, du.
Frank, ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr, dass es deiner wunderbaren Stimme auch wieder besser geht. Ah. Wir wollten ja schon vor ein paar Tagen aufnehmen. Es gab eine kleine Verzögerung, das nimmt uns bestimmt keiner übel. Danke für die nette Einleitung, freut mich sehr. Und ich bin natürlich immer gern hier zu Gast.
Das freut mich. Ja, meiner Stimme geht es besser mit Rob Hogan Marooch. Das hat ein bisschen zu seiner Lautstärke gepasst. Aber bin wieder fast der Alte. Stefan, du wurdest 1971 in Braunschweig geboren, richtig?
Ganz genau.
Genau. Was sind deine frühesten Erinnerungen aus deiner Kindheit damals?
Wow. Ich erinnere mich daran, dass ich mal im Kindergarten von einer Biene gestochen wurde. Ich glaube auf einem Klettergerüst. Das ist eine ganz, ganz frühe Erinnerung. Interessante Frage. Hat mir wirklich noch nie jemand gestellt. Muss ich direkt mal drüber nachdenken, ob ich noch frühere Erinnerungen habe.
Ja.
Es gibt ja in Braunschweig einen Golfclub. Einer der 3 Golfclubs in Deutschland, der mit K geschrieben wird. Golfclub.
Ah.
Leider habe ich es nie geschafft, dort zu spielen. War dort aber auch mal relativ früh als Kind, weil nämlich gegenüber, unschöne Geschichte, ein Krankenhaus ist tatsächlich. Und dort lag mein Opa. Und da haben wir aus dem Fenster geguckt und die Golfer gesehen. Das ist auch eine relativ frühe Erinnerung von mir.
Ja,
aber es ist halt so, gut, jetzt ich schweife ab, aber dazu sind wir ja hier.
Genau.
Es ist halt doch schwierig, damals und heute eigentlich auch noch als Nicht-Golfer, wenn du aus einer nicht-golfenden Familie kommst, irgendeinen Bezug zum Golfspielen zu bekommen. Es ist wirklich komisch. Golf ist, egal wie wir es versuchen, und wir versuchen viel. Wir versuchen hier auch in Italien viel. Wir gehen in die Grundschulen, wir holen die Schüler mal auf den Platz. Aber es ist wirklich, wenn niemand in der Familie golft, ist es schwer.
Ja, ist es. Würdest du dich damals als Kind, hast du mit anderen Kindern gespielt oder warst du eher ein Einzelgänger?
Ich war beides ein bisschen, lustigerweise. Also ich habe sehr, sehr gern sehr viel Fußball gespielt. Aber ich war auch so ein bisschen so eine Leseratte, schon relativ früh.
Aha.
Hab doch sehr, sehr viele Bücher, auch Erwachsenenbücher, schon sehr früh gelesen, was mir sicher in meinem heutigen Beruf entgegenkommt. Und ich wollte ja auch schon mit 12 Jahren Schriftsteller werden. Das war immer mein Traumberuf. Habe auch tatsächlich mit 12 schon meinen ersten Roman geschrieben, einen Detektivroman.
Aha.
Und bin bis auf die 3. Seite gekommen, immerhin.
Ja, hallo, das ist
schon mal gemacht.
Kannst du dich erinnern, welches das erste Erwachsenenbuch war, das du gelesen hast?
Lass mich mal, ich glaube, ich habe ganz früh angefangen mit Sachbüchern, also erwachsenen Sachbüchern, über den Krieg ganz viel. Mhm. Das hat, also über den Zweiten Weltkrieg, das hat mich sehr fasziniert, denn ich bin bei meinen Verwandten, also zumindest in jedem freien Wochenende und zum Urlaub, war ich im Harz, bin dort aufgewachsen, mehr oder weniger, bei meinen Verwandten, die 1 Kilometer von der Zonengrenze entfernt lebten. Gott sei Dank auf der Westseite. Das hätte aber alles ganz anders ausgehen können. Und ich habe als Kind bei meiner großen Familie immer mit, ja, großer Faszination die Geschichten von Krieg und Vertreibung mir angehört. Denn in unserer Familie wurde darüber gesprochen tatsächlich. Viele haben es ja verdrängt. Und diese Geschichten haben mich immer ungeheuer fasziniert. Und deswegen waren, glaube ich, meine ersten Erwachsenenbücher tatsächlich so Bücher über den Zweiten Weltkrieg und generell dann über die Geschichte Deutschlands, die Geschichte der Welt. Ich habe immer sehr viel Sachbücher gelesen, gerade als Jugendlicher. So die großen Romane kamen dann erst so mit 18, 19.
Haben dir deine Eltern Geschichten vorgelesen? Ich meine, du sagst, du wolltest schon ziemlich früh, da hattest du diesen Traum damals, denke ich, Schriftsteller zu werden.
Ja, nee, so richtige Vorlesesachen gab es nicht. Was es immer gab, ist, in meiner Familie gab es begnadete Erzähler. Und wir waren eine große Familie. Und bei den großen Familienfeiern setzte sich dann immer der mit der besten und lustigsten Geschichte durch. Und das hat mich schon irgendwie geprägt.
Siehst du. Am 2. April kommt ein neues Buch raus. Mein Leben am Strand. Bunker Game.
Bunker Game, ausbaufähig, wobei ich besser geworden bin. Es hat leider nichts mit Golf zu tun. Es kommt fast gar nicht vor. Es spielt halt tatsächlich am Strand, denn ich bin in Braunschweig geboren, lebe aber inzwischen, wie die meisten wahrscheinlich wissen, in Italien, auch noch auf einer Insel, die von 7 Kilometer Sandstrand umschlossen wird. Und ich dachte mir immer, darüber muss man mal eine Geschichte schreiben, weil der Strand in Italien natürlich viel mehr ist als nur ein Urlaubsort. Ne? Der ist eine Bühne, der ist die sommerliche Piazza. Jeder Italiener hat seine Strandfamilie, die heißt auch so, denn die umgebenden Sonnenschirme wechseln die Jahre über niemals. Also meine Schwiegermutter liegt seit 45 Jahren unter demselben Sonnenschirm. Und das muss auch so sein. Und Italiener mögen auch eben diesen Trubel, diese Enge des Strandes. Also dieser deutsche Traum einer einsamen Badebucht, den gibt es in Italien nicht. Der Italiener fragt sich, wo kriege ich dann meinen Kaffee und das kühle Getränk? Die wollen also genau so den Urlaub haben, wie es bei uns in den Zeitschriften immer so ein bisschen abschreckend von oben gezeigt wird. So alle liegen nebeneinander. Aber das ist für Italiener das Größte.
Ja, ich hatte auch das Glück, eine Zeit lang am Strand zu wohnen in New York. Und mir haben immer die Zeiten, jetzt nicht unbedingt der Sommer, sondern der Herbst, der Früh, sogar der Winter, ja, und dann Hurricane Season, wenn dann mal irgendwie, was weiß ich, ein Tropical Storm bis uns zu uns nach oben gekommen ist, das waren für mich die Zeiten, die mir am Strand am besten gefallen und überhaupt diese ganze, wo das Wasser auf den Sand trifft. Ich meine, da ist ja am meisten los. Nicht
Hat übrigens den schönen Namen Spülsaum.
Spreier.
Spülsaum, schöner Name. Habe ich das erste Mal, glaube ich, tatsächlich bei Thomas Mann gelesen und ich war so fasziniert, dass ich beschlossen habe, dieses Wort jetzt in jedem meiner Bücher unterzubringen. Wunderbar. Also ganz wichtig, mein Buch geht eben auch tatsächlich, ist nach Jahreszeiten geordnet. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Denn wie du schon sagst, auch im Winter hat der Strand ein ganz besonderes Eigenleben, eine ganz besondere Faszination. Natürlich ist der Höhepunkt gerade für einen Urlaubsort wie Grado der Sommer. Aber
Natürlich.
es gibt ganz viele Geschichten zu erzählen. Wir sind jetzt in der Vorsaison, wenn du jetzt an den Strand gehst, wie da überall gearbeitet wird, wie die Beachclubs ihre Holzfassaden streichen und alles wird so langsam vor die Tür gestellt. Es gibt so eine ganz, ganz nette Aufbruchsstimmung und so sehr viel Optimismus. Und da ist der Frühling wirklich was Schönes.
Ja, ich meine, ich habe ja schon erwähnt, du bist unheimlich vielseitig mit dem, was du geschrieben und geschrieben hast bis jetzt. Ich kann mich nur an das Buch erinnern, was ich jetzt vor kurzem wieder gelesen habe, diese mysteriösen Todesfälle,
Das war
das
gut.
ja auch bestimmt schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre alt ist, aber
Ja.
es geht ja wirklich von bis.
Ja, das stimmt.
Trifft es zu für einen Schriftsteller, für alle Schriftsteller, dieses Saying, du bist nur so gut wie dein letztes Buch. Ist das?
Ja, du kannst dich zumindest auf den Erfolgen sicher nicht ausruhen. Das ist, also du kannst jetzt nicht sagen, oh, ich war mal Bestseller-Autor, dann sind die nächsten Bücher auch Bestseller. Im Gegenteil, es ist ja eher so, dass ich Jetzt, ich bin ja hauptberuflich Schriftsteller, deswegen auch die Produktivität. Es gibt ja viele, die machen es nebenberuflich, aber wenn du es hauptberuflich machst, dann sind halt 2 Bücher pro Jahr kein Problem, auch in unterschiedlichen Genres. Also ich setze mich zwar nicht unter Druck, aber es ist natürlich schon so, es ist Teil meines Einkommens, ein großer Teil meines Einkommens. Und deswegen hoffe ich halt sehr, dass irgendwie auch das nächste Buch, Mein Leben am Strand, laufen wird. Die Vorbestellungen, sie sind heute haben ja die ersten Buchhändler ihre Stapel geschickt. Also die Bücher sind tatsächlich schon in einigen Buchhandlungen zu haben. Und alle, die es bisher gelesen haben, fanden es auch ganz, ganz toll, was mich auch sehr freut. Es ist ein Thema, was gut in die Zeit passt. Es ist kein plattes Buch, hoffe ich zumindest. Also es jubelt jetzt nicht das Strandleben ab, sondern es beschreibt so ein bisschen die Philosophie dahinter. Es ist hoffentlich auch ein bisschen poetisch und elegant und macht auf jeden Fall ganz viel Lust, in diesem Jahr an den Strand zu reisen.
Ne. Wie viele nicht veröffentlichte Bücher oder halbfertige Bücher hast du in den letzten 10, 20 Jahren angesammelt, die du geschrieben hast?
Ja, gibt es tatsächlich auch ein paar. Also Bücher, die ich zum Teil sogar schon fertig geschrieben habe, die mich dann aber nicht überzeugt haben. Es gibt auch selbst ein Bestseller-Autor, kriegt auch Absagen von Verlagen. Manchmal liegt man eben auch daneben. Oder manchmal haben die Verlage auch Unrecht. Man weiß es nicht, weil die Bücher ja nicht rauskommen. Bei meinen Büchern gibt es das kleine, aber oft sehr dumme Problem, dass sie ganz schwer einzuordnen sind. Ist zum Beispiel Mein Leben am Strand, ist das ein biografischer Roman? Ist es ein Sachbuch? Ist es ein Lebenshilfebuch? Ist es ein Reisebuch? Das ist wirklich bei fast allen meiner Bücher so. Ich habe ja zum Beispiel geschrieben, also ganz platt, meine Suche nach der besten Pasta der Welt. Also Buchhändler brauchen Schubladen. Die wollen genau wissen, was ist das für ein Buch? Und das ist bei meinen Büchern wirklich schwer zu erklären. Meine Suche nach der besten Pasta der Welt. War ein Reisebuch, war ein Kochbuch, hatte auch Romanelemente und war deswegen in jeder Buchhandlung stand es irgendwo anders, was es wirklich schwierig macht, auch für die Leser, aber vor allen Dingen für die Buchhändler. Buchhändler wollen klare Kategorien und ich kann es ihnen auch nicht verdenken. Ich glaube, in Deutschland erscheinen jedes Jahr 20.000 neue Bücher. Davon gehen die wenigsten zwar in die Buchhandlungen, aber die 2.000 oder 5.000, die in die Buchhandlungen gehen, da muss der Buchhändler dann wissen, aha, das ist ein Reisebuch, das ist ja eindeutig ein Reisebuch. Da stellen wir es rein. Ne? Das ist immer so ein bisschen das. Und ich merke jetzt auch schon wieder, Mein Leben am Strand ist bei Amazon gelistet unter biografischer Roman. Ich sehe es aber eher als Sachbuch, als humorvolles Sachbuch. Also mal gucken, was da irgendwie die Buchhändler sagen. Also am
Ja, aber ich
besten.
denke, das ist doch auch was, auf was man stolz sein kann, dass man nicht eingeordnet werden kann. Dass man
Ja,
nicht in eine Schublade geschoben.
ich weiß, was du meinst. Das sind so diese Lebensweisheiten, die man auf Instagram liest. Aber spreng die Rahmen und sei du selbst. Aber und Gott sei Dank, es hat ja auch bisher immer ganz gut geklappt. Ne? Aber wie du sagtest, es gibt halt ein paar unveröffentlichte Geschichten, ein paar unveröffentlichte Romane auch, wo ich aber in jedem Fall nochmal rangehe. Ich gebe die Ideen nicht auf. Ne?
Und du hast jetzt meinen Bestseller und als Leser denkt man, oh, Bestseller und Nummer 1 und so weiter in der Bestsellerliste gewesen. Kann man davon leben?
Es ginge gerade so. Also ich habe ja den Vorteil, dass ich 2 Nischen besetze, auch journalistisch, nämlich Golf und Italien. Das heißt, ich schreibe natürlich erstmal ganz viel für Golf, über Golf, fürs Golfmagazin. Interessanterweise sind ja meine Social Media Feeds relativ golfbefreit. Da geht es dann wirklich mehr um Italien. Und was Italien angeht, werde ich halt oft von Reisezeitschriften oder Gourmetzeitschriften gefragt, mach doch mal eine Geschichte über Florenz oder Venedig, du bist doch so nah dran. Ich mache zum Beispiel viel für den Feinschmecker, relativ viel für Merian, das ADAC-Reisemagazin. Das sind so Sachen, das sind die Privilegien, wenn du so eine Nische besetzt hast. Ne? Und ich bin ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren hier in Italien. Das heißt, ich bin auch wirklich super vernetzt. Ich weiß, was gerade passiert in der Kulinarik, welcher junge Küchenchef mal eine Reise wert wäre. Und davon profitieren die Verlage ja auch, ne? Weil ich eben hier vor Ort bin und dann wirklich auch schnell was liefern kann.
Gibt es deine Bücher auf Englisch oder Italienisch?
Es gibt zwei meiner Bücher auf Italienisch, was mich sehr stolz gemacht hat, weil meine Familie endlich mal kapiert, was ich so mache in meinem Leben. Also tatsächlich ist das
Viel wert.
Italienprinzip, ist auf Italienisch übersetzt worden. Das heißt Lezioni Italiane, hat das schönste Cover aller meiner Bücher, weil Italiener das einfach können. Also musst du dir mal reinziehen, Lezioni Italiane, ist beim relativ kleinen Verlag erschienen. Das war jetzt auch finanziell nichts Großes. Das reichte für einen Pizzaabend mit der Familie. Aber es ist natürlich eine schöne Visitenkarte. Ziel ist natürlich die Veröffentlichung im Englischen, ne? Weil das macht dir die ganze Welt auf. Das muss man einfach sagen. Und mein Leben am Strand erscheint ja auch praktischerweise bei Penguin Random House. Also es erscheint bei Mosaik, aber Mosaik ist unter dem Dach von Penguin Random House und das ist ja nun wirklich ein internationales Schwergewicht und da hoffe ich sehr, denn der Strand ist natürlich auch für Engländer, Amerikaner und generell die angelsächsische Welt ein Faszinosum, ist doch klar. Und
Natürlich.
dann noch gepaart mit Italien müsste das eigentlich funktionieren. Es ist halt, kommt auch dazu, es ist halt immer wahnsinnig mühsam, ein Buch aus dem Deutschen in eine andere Sprache zu übersetzen. Das ist wirklich fast nur den absoluten Bestseller-Autoren vorbehalten, also wirklich den ganz großen, weil es einfach sehr, sehr teuer ist. Ne? Also eine Übersetzerin, du brauchst ja erstmal eine perfekte Übersetzerin. Ich habe jetzt eine gefunden, eine Engländerin, die zuletzt das Buch von Angela Merkel übersetzt hat. Das musste so schnell gehen, dass die zu acht gearbeitet haben. Also acht Übersetzer, die parallel sozusagen das Buch übersetzt haben und sich dann natürlich täglich abstimmen mussten, wie hast du diese Phrase von ihr übersetzt und so. Also ganz, ganz spannend. Aber diese Übersetzer, die sozusagen muttersprachlich Deutsch und muttersprachlich Englisch, da gibt es natürlich wenige von, sagen wir mal vielleicht, also nicht mehr als eine Handvoll. Sehr gut. Und Frank hat gerade gewunken und hat gesagt, er könnte das auch machen. Es geht ja auch inzwischen, ein bisschen kriegt man ja auch Unterstützung von so DeepL und Übersetzungsprogrammen, aber gerade für meine Sachen geht das nicht. Wir haben es auch mal versucht, diese feine Ironie, die kriegst du nicht, da muss ein Profi ran.
Ja,
Der Profi
ich
ist
wusste
dann.
nicht, dass dein Buch auf Italienisch ins Italienische übersetzt worden ist. Aber ich finde das super interessant und auch immer, wenn ich, und ich habe auch schon richtig, ich habe jetzt eine Übersetzung gelesen von Golf in the Kingdom auf Deutsch. Das konnte man nicht lesen. Ich weiß jetzt nicht, wer das übersetzt hat. Unmöglich zu lesen. Einer, der weder Englisch konnte noch von Golf Ahnung hatte.
Eieiei.
Welche Beziehungen hattest du in deinem Fall als Autor mit dem Übersetzer? Wurde sich da regelmäßig ausgetauscht? Wie meinst du das oder wie kann ich mir das vorstellen?
Gar nicht so viel Kontakt, höchstens zwei, dreimal. Also das war relativ flott. Du weißt ja, Italiener machen es gern schnell und flott und ein bisschen grob. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ach komm, ja, dann macht wie ihr es wollt. Also da sich jetzt irgendwie so in Scharmützel zu verlieren, das war es mir nicht wert. Und sie haben es insgesamt auch gut hingekriegt, weil die Italiener, die es gelesen haben, waren total begeistert. Sie waren natürlich auch deswegen begeistert, weil endlich mal ein Deutscher nicht über Pizza, Pasta, Mafia schreibt, sondern einfach mal so ein bisschen tiefer geht und sagt, warum sind wir eigentlich alle fasziniert von der italienischen Kultur? Warum ist dieses Land seit 2500 Jahren vorn dabei in allen Belangen? Weißt du, es gibt ja andere Länder, die haben so, das hat mir mal ein Kulturhistoriker erklärt, das fand ich sehr spannend. Der hat gesagt, andere Länder haben so ihre Höhepunkte und dann hört man wieder jahrhundertelang nichts von ihnen. Aber Italien war eigentlich immer vorn dabei. Also Römisches Reich, so im Mittelalter auch die ersten Universitäten wurden in Italien gegründet. Rinascimento, Renaissance ging in Florenz los. Andrea Palladio, die Architektur, nicht zu vergessen der Papst. Letztlich auch eine römische Institution, eine italienische Institution, ne? Die katholische Kirche. Also, dass ich das mal in einem Buch ausführlich beschreibe, das hat die Italiener sehr gefreut.
Okay. Und das ist auch ein interessanter Punkt, finde ich. Gerade in den heutigen Zeiten. Ich meine, deine Bücher, ich habe das eine erwähnt von den ungelösten Todesfällen. Aber du bist für mich so ein Feel-Good-Writer. Ja, der also, das, was man gerne liest, was einem Spaß, leicht zu lesen. Man muss nicht da 10 Minuten auf einer Seite nachdenken, was meint der denn? Als jemand, der immer positiv, nicht immer ist, aber immer positiv versucht zu sein, fällt es mir heutzutage immer schwerer in dieser Welt, wo wir, ich sag's mal ganz salopp, ja, von Deppen umgeben sind. Ja, in einer Zeit, wo der Mossad da, was weiß ich, simultan 1000 Beeper oder Mobile Phones in die Luft jagen kann, wo der amerikanische Verteidigungsminister irgendwelche Kriegspläne auf Signal teilt. Und für mich als deutschen Optimisten, ja, oder als Optimisten Deutschen vielleicht ist vielleicht besser, fällt dieses immer fällt mir immer schwieriger, so optimistisch zu sein. Wie gehen die Italiener mit ihrer natürlichen Leichtigkeit mit dieser ganzen Situation um? Und du ja auch, du bist ja auch Italiener in dem.
Ja, also erstmal Giorgio Armani hat mal gesagt, das Leichte ist immer das Schwierigste. Also es ist nicht leicht, leicht zu schreiben, aber es macht mir natürlich ungeheuer Spaß. Lustigerweise habe ich gestern eine kleine Lesung gehalten hier in Italien mit vor Österreichern und Deutschen. Und da stand dann einer auf und sagte: Herr Maywald, Sie als Schriftsteller in der heutigen Zeit, was sagen Sie denn, wo geht das alles hin? Puh. Da hat mir die Gastgeberin erstmal einen Schluck Wein nachgeschenkt, weil das ist natürlich eine Frage, und da überschätzt man auch Schriftsteller. Das ist auch sehr deutsch, ne? Dass irgendwie, dass Schriftsteller sich politisch engagieren seit den 60er, 70er Jahren. Ein Günter Grass soll er ja machen, aber wir sollten mit Schriftstellern sehr vorsichtig umgehen. Das sind ganz normale Menschen. Außerdem, ich ziehe mir auch den Schuh Schriftsteller so ungern an. Das klingt so, dass Thomas Mann war Schriftsteller. Ich bin Autor.
Okay, ja, ich weiß gar nicht, was der
Jedenfalls.
Unterschied ist.
Schriftsteller ist mir zu elitär.
Okay.
Ja.
Du Autor, du.
Autor, lass mich dein
Bleiben wir
Autor.
da.
Ja, also ich kann die Frage nicht beantworten, klar. Ich kann dir aber sagen, was viele Italiener machen und was auch ich mache. So eine, es klingt ein bisschen ignorant, aber ich mache tatsächlich so eine gewisse Nachrichtendiät. Ich ziehe mir nicht alles rein. Ich weiß zwar, was passiert. Aber einmal am Tag in die Zeitung schauen oder einmal am Tag Nachrichten schauen reicht mir. Ich gucke dann nicht den Brennpunkt hinterher. Ich gucke auch nicht die zweistündige Talkshow hinterher. Ich glaube, das tut einem ganz gut, wenn man sich bewusst mit den guten Dingen im Leben befasst. Gestern habe ich zum Beispiel, war ich in einem Rabbit Hole namens Knoblauch, Knoblauch und Verwendung in der deutschen Küche. Und habe einen SZ-Magazin-Artikel aus dem Jahr 2012 genossen. Das habe ich gestern gemacht, während andere über die Weltlage nachgedacht haben.
There you go.
Und Italiener natürlich gesegnet mit der rosafarbenen Gazzetta dello Sport, die du sicher auch kennst, die alle kennen.
Ja.
Und die Gazzetta dello Sport macht es einfach perfekt. 47 Seiten Sport,
Ja.
auf der vorletzten Seite eine Seite Weltpolitik. Da wird dann alles kurz zusammengefasst und dann weißt du
Ja,
Bescheid. Dann kommt das Wetter und dann noch die Horoskope. That's it.
ja.
Und du weißt, the shit hit the fan, wenn irgendwas mal auf Seite 1 der Gazzetta dello Sport steht. Dann ist wirklich, also an was ich mich noch erinnern kann, war Corona, als die Gazzetta dello Sport geschrieben hat, il Nord chiude. Also der Norden macht dicht. Italien war ja, wir erinnern uns, das erste europäische Land, was massiv betroffen war von Corona. Und da wusste ich dann auch, okay, da kommt was auf uns zu, wenn die Gazzetta dello Sport das auf Seite 1 schreibt. Und natürlich mit den ganzen abgesagten Fußballmatches war das natürlich auch wirklich ein sportliches Thema erstmal, ne? Aber das ist irgendwie eine Herangehensweise, die ich sehr charmant finde und die vielleicht auch so ein bisschen die eigene Stimmung rettet.
Und Italiener gehen auch generell so versuchen damit umzugehen. Ich meine, es ist ich, nicht jemand, man kann sich auch gar nicht vorstellen, dass ich meine, ich liebe Italien, ich liebe Rom, dass Italiener jemals richtige Faschisten waren. Ich meine, man sieht die immer so, nicht auf einer Vespa mit Sonnenbrille, eine Kippe und ciao, von vorne da vorbei. Die haben das halt irgendwie über sich ergehen lassen, aber diese Leichtigkeit, ich denke, kommt heutzutage, ist richtig wichtig. Und ich sehe die Freunde von mir und Bekannte von mir hier, die auch Eternal Optimist sind, damit richtige Schwierigkeiten haben. Aber lass uns, und wir wollten ja eigentlich, und wir wollen auch noch auf deinen Blog, Post aus Italien, super Blog, deine Instagram, Buch und Wein. Ich liebe, wenn du Bücher mit Wein das Pairing macht. Das ist einer meiner Lieblingssachen von dir.
Klassiker.
Wir wollten ja eigentlich am Montag aufnehmen und da war ja der Tag vorher das Spiel Deutschland-Italien. Hast du ja bestimmt geguckt. Ja, klar. Kriegst du da in der Kneipe bei Pino da ein bisschen Zoff als Deutscher oder?
Ja, sagen wir es mal so. Also, wenn es um Fußball geht, dann verstehen die schon keinen Spaß. Da ist dann
Ja.
auch die Leichtigkeit dahin. Und gerade wenn es gegen Deutschland geht, ne? Deutschland-Italien ist halt historisch, müssen wir nicht erzählen, wird eine sehr lange Geschichte. Da gab es immer Reibereien. Deswegen war ich auch Gott froh, dass es irgendwie für uns ausgegangen ist. Ich halte natürlich zu Deutschland, soweit kommt es, also jetzt nicht fanatisch, aber ich halte dann schon dagegen, wenn die Italiener mit uns schimpfen. Was aber natürlich viel erschütternder war am Sonntag, war, dass beim großen Preis von China die Ferraris nicht nur auf Platz 5 und 6 landeten, sondern anschließend auch noch disqualifiziert wurden.
Oh.
Das hat natürlich das ganze Sportwochenende massiv überschattet. Du weißt ja, Lewis Hamilton ist ja gerade als 40-jähriger Hoffnungsträger zu Ferrari gekommen, nach Jahren der, ich will nicht sagen Bedeutungslosigkeit, aber Ferrari ist halt lange nicht mehr um den Weltmeistertitel mitgefahren. Und die sind mit riesigen Hoffnungen in die Saison gestartet und das hat schon mal gar nicht geklappt. Nicht nur Fünfter und Sechster, sondern eben dann auch noch Disqualifikation und gar keine Punkte, weder für Fahrer noch fürs Team. Das war schon sehr hart. Und Italiener sind halt große Motorsportfans, genauso, fast genauso groß wie Fußballfans. Und deswegen war das 3 zu 3 dann fast noch irgendwie, war ja auch ein gutes Spiel von beiden, ne?
War
Also
es, auf jeden
erste
Fall.
Halbzeit Deutschland, zweite Halbzeit super Italien. Also es hätte auch noch so ein 4-3 werden können wie damals 1970. Boah, dann hätte ich mir was anhören
Ja,
müssen.
dann hättest du dir wirklich was anhören müssen. Da
In
kann ich mich gerade noch also nicht erinnern, nicht mehr, aber ich
ja,
weiß, dass da was
ja.
los war.
Ja, da war richtig
Und
was los.
kann mich an die WM schon erinnern. Aber was mir aufgefallen ist bei diesem, wie heißt das, Nations League, Nations Cup oder was immer das ist, was sie da spielen. Dann haben sie hinterher die Spieler interviewt und alle Spieler haben gesagt, ja, wir freuen uns jetzt hier ins Halbfinale einzuziehen und so weiter. Und jeder in Deutschland wenigstens, jeder Kommentator, jeder Reporter hat dann immer das Wort Final Four erwähnt für diesen Wettbewerb. Jedes Mal, wenn ein Spieler gesagt hat Halbfinale, hat der gesagt Final Four. Eine Sache, über die ich mir viel zu viel Gedanken mache, vielleicht und das gar nicht so wichtig ist, ist Sport und Business. Sport und Business. Und wir sehen ja, wo das hingeht, auch im Golf. Und man mal vielleicht die natürlichste Frage: Ihr hattet ja den Ryder Cup in Rom vor 2 Jahren. Hat Golf in Italien davon profitiert?
Golf ist in Italien ein ziemlich elitärer Sport. Es gibt, ich glaube, es gibt etwa 90.000 Italiener, die spielen. Also vergleich das mal mit den 700.000 Deutschen. Bei nicht gleicher Einwohnerzahl, aber es gibt 55 Millionen Italiener und 85 Millionen Deutsche. Also es sind deutlich weniger auch relativ gesehen. Ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, auch weil es im italienischen Golfverband gerade rund geht. Der langjährige Präsident Franco Chimenti ist vor kurzem verstorben. Da wird sich jetzt also alles, also auch der den Ryder Cup nach Italien geholt hat, das war so ein, ich sag's mal positiv, ein Politiker der alten Schule. Der hat hier und da angerufen und hat ja auch Deutschland ausgebotet. Man kann es nicht anders sagen. Deutschland hatte ja, hieß es, den Ball auf dem Elfmeterpunkt, um den Ryder Cup zu veranstalten. Und im letzten Moment ist es dann doch noch Italien geworden. Die Deutschen waren sich angeblich zu sicher. Was der Ryder Cup aber ausgelöst hat, und das ist nicht zu unterschätzen, ist, dass Golf eine wichtige Rolle oder eine größere Rolle in der Sportberichterstattung spielt. Also das lag aber nicht nur am Ryder Cup, sondern eher an Francesco Molinaris Open-Sieg. Ich glaube 2018, kann das sein?
Ja, das kann hinhauen, ja.
Ja. Das war eine Sache, das ging auch übrigens auf Seite 1 der Gazzetta dello Sport. Was im Moment natürlich in Italien total abgeht, also plus 30%, glaube ich, letztes Jahr, ist Tennis. Ne? Jannik Sinner ist hier natürlich der absolute Star, aber auch Jasmin Paolini, Nummer 4 der Welt, Olympia-Gold gewonnen in Paris. Also Tennis ist im Moment, würde ich mal sagen, der Sport Nummer 2. Also wenn Jannik Sinner ist ja gerade gesperrt,
Ja.
Im Mai geht es wieder los. Ich glaube, sein erster Auftritt ist tatsächlich das Sandplatzturnier in Rom. Passt natürlich perfekt. Und da sind die Italiener schon mächtig stolz drauf und auch zu Recht, wie gut der Bursche spielt.
Ja.
Auch wenn sein Italienisch etwa so gut ist wie meins. Also
Hier?
er ist muttersprachlich
Ja.
Deutscher und spricht einen ganz, ganz harten deutschen Akzent, wenn er Italienisch spricht.
Wow.
Er ist halt
Okay.
Südtiroler, klar, er ist
Ja,
deutschsprachig
ja,
aufgewachsen, ne?
ja, ja.
Aber das stört die Italiener nicht, die finden das trotzdem super.
Ja. Ja, ich meine, kommerziell war das ja ein riesiger Erfolg in Rom mit Besucherzahlen und was die Besucher da ausgegeben haben. Aber jetzt eine Jugendbewegung von
Nein, nein,
neuen,
nein,
also
nein, nein, nein.
sieht man
Nein,
nicht.
sieht man definitiv nicht. War ja auch ein bisschen das, es gab ja so ein kleines italienisches Golfwunder, so etwa so um das Jahr 2015 bis 16, 17, 18. Matteo Manassero hat plötzlich alles gewonnen. Es gab die Molinari-Brüder. Und es war ein bisschen Pech, dass diesem Golfwunder ausgerechnet beim Heim Ryder Cup so ein bisschen die Luft ausging. Ne? Da gab es dann eben keinen italienischen Spieler mehr. Das wäre halt schon noch mal geil gewesen, wenn die beiden Molinari-Brüder da angetreten wären. Ne? Aber das sollte leider nicht sein.
Ich habe irgendwo gelesen, dass irgendwann mal ein italienischer Golfer gesagt hat, du wärst sein Lieblingsautor.
Oh, wie nett. Ein italienischer Golfer.
Ja, war das Migliozzi?
Nee, es war tatsächlich, es war ein deutscher Golfprofi,
Ach
der
so.
das gesagt hat. Ja,
Ah, ich habe
den
gerade
Namen
gesehen.
verrate ich aber nicht.
Ja, okay, nee,
Nee,
ich habe
tatsächlich
gedacht, bin
war ein
Italiener.
deutscher Golfprofi. So viel habe ich ja auch tatsächlich noch nicht auf Italienisch veröffentlicht, ne? Bis auf
Ja.
das Buch und bis auf die beiden Bücher.
Ja, du kannst ja auch jemand Lieblingsautor sein und der noch nie ein Buch von dir gelesen hat, weil der cooler
Okay,
Typ ist. Das geht
ja,
ja
so
auch.
sieht's aus.
Sport und Politik, Sport und Business. Hast du die TGL Finals geschaut? The
Ich
Golf
habe mal
League, Rory.
reingeschaut. Ich habe mal reingeschaut aus beruflichen Gründen und ich bin überhaupt kein Fan. Ich bin überhaupt kein Fan. Das
Okay.
ist bei uns in der Redaktion auch ein bisschen umstritten. Es gibt Leute, die sagen, nee, Indoor-Golf ist was Tolles und löst ja auch viele Probleme. Man kann im Winter spielen, man hat nicht diese. Golf ist ja auch ein bisschen ökologisch unter Druck, nimmt Platz weg. Weißt du, die Grünen schimpfen ja gern auf Golfplätze und Golfplatzbetreiber. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Das wäre ja mit Indoor-Golf vorbei. Mir ist das alles zu artifiziell. Ich spiele ja Golf genau deswegen, weil ich irgendwie die Luft brauche. Ich brauche die Weite. Ich brauche die Sonne. Also im Stadion auf den Simulator zu hauen, würde mich so
Ja.
abturnen. Und jetzt war ja auch das Pech, dass TGL nun ausgerechnet weder Rory noch Tiger Woods haben es geschafft in die Finals. Auch irgendwie Worst Case. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich weiß es nicht. Wir haben ein paar Leute, die sind da tiefer drin. Ich weiß auch nicht, wie. Es sind halt schon eine Menge Stars dabei. Jetzt auch jenseits des Golfsports, das muss man schon sagen. So Serena Williams und Justin Timberlake, das sind schon Big Names.
Genau.
Trotzdem kann das natürlich alles vor die Hunde gehen, wer weiß. Also, wenn die Zuschauerzahlen nicht stimmen und ich kann mir auch nicht, es hat auch beim Zuschauen nicht so richtig Spaß gemacht, ne? Weil irgendwie das Faszinierende, also ich glaube, John Updike hat doch mal so schön geschrieben, das Faszinierende an Golf ist einfach die räumliche Weite, die kein anderer Sport bietet, ne? Du haust einen Ball 200 Meter weit oder 40 Meter über einen Fichtenwald, und dann stehst du plötzlich vor so einem Simulator. Ugh.
Ja,
Hat
also
man.
ich muss sagen, mir hat das sehr gefallen. Also,
Okay, gut, kann.
ja, also, und ich sag's dir, weil Nummer eins, ich war auch skeptisch, aber mir gefällt unheimlich gern, dass man von diesen Jungs und Mädels, die da jede Woche im Fernseher sind, auch mal eine andere Seite sieht, wo sie sich gegenseitig austauschen und wo sie ein anderes Format spielen. Und okay, der Simulator ist ein Simulator halt, das ist ein riesiges Ding, aber wenn man es auf die Beine kriegen kann, innerhalb von 2 Stunden so ein Match über 15 Löcher abzuziehen, finde ich das schon eine gute Sache als Alternative, um vielleicht Leute zum Golf zu bringen. Aber ich denke, es hat schon, wenn man jetzt sich die Merchandise-Zahlen anguckt, was sie verkauft haben. Ich habe in Deutschland noch nie einen gesehen, der mit einem Hut von den Cleeks rumläuft, von Martin Keimer, von der Lifttour. Noch nie.
Ja. Nee, ich auch nicht. Und Tiger Woods hat ja auch gerade seine eigene Linie rausgebracht. Someday
Richtig.
Red.
Ja.
Weiß auch nicht, ob die läuft. Da hat er auch viel Kritik einstecken müssen, weil die so unglaublich teuer ist.
Ja.
keine Ahnung, Regenschirm für $100 oder irgendwie sowas. Also, I don't know. Also, schauen wir mal.
Ja.
Also, ich weiß, kennst du die Geschichte, dass Jack Nicklaus ja nur zurückgekommen ist und eben auch 1986 das Masters gewonnen hat, weil seine Business-Unternehmungen ins Schwimmen geraten sind? Golden
Also,
Bear und so.
ja.
Also, der hatte da gewisse finanzielle Probleme und ist deswegen zurückgekehrt auf die Tour und hat dann
Ja.
eben 1986 sensationell mit 46, glaube ich, das Masters gewonnen.
Ja, genau, das war auch. Ich habe letztens noch die Masters-App ist ja wieder in
Ah.
aller Munde. Das ist eine der besten Apps, die es gibt. Und was der dafür Schläge geschlagen mit seinem Tour ein, war schon Wahnsinn. Ich glaube, der hatte mit McGregor irgendwas am Hut, als McGregor auch untergegangen ist oder sowas. Aber
Ah, okay.
wusste ich nicht. Aber zum Glück ist er zurückgekommen und hat das noch gemacht. Wie sieht es um deinen Golf aus im Moment? Wie oft hast du Zeit? Du schreibst, du liest. Hast du Zeit zum
Nee,
Spielen?
also das Gute ist ja, dass der Golfplatz hier in Grado so 3 Kilometer von meiner Wohnung entfernt ist, ne? Und der beste Golfplatz ist immer der, der am nächsten dran ist. Und ich war, du hast vorhin gerade von Rom gesprochen. Ich war letzte Woche in Rom. Wo, müssen wir nicht drüber reden, einer der schönsten Städte überhaupt, einer der faszinierendsten Städte. Aber ich dachte mir dann wirklich, und da merkst du mal, wie dumm ich bin oder wie golfdumm ich bin. Ich dachte mir, okay, dann wohnst du hier. Und was ist mit deinem Golf? Weil das kannst du dir dann wirklich abschreiben, wenn du in einer 3-Millionen-Stadt wohnst. Also selbst in München, wenn ich ab und zu in München bin, wenn du da einen Parkplatz in Schwabing gefunden hast, dann bewegst du dein Auto nicht mehr zum Golfplatz für die nächsten Wochen. Ne? Das ist einfach so ein Glück. Also meinem Golf geht es den Umständen entsprechend gut. Ich spiele ja relativ selten auf dem Platz, sondern fahre 3, 4 Mal die Woche vormittags raus. Heute Vormittag war ich auch draußen und hauen einmal Bälle. Und das ist so eine, das ist für mich fast eine Art von Meditation. Weißt du, so ganz allein, guckst dem Flug der Bälle nach, bist auf dem Puttinggrün, probierst Schwunggedanken aus. Ist auch, übrigens auch ganz lustig, dass viele Autoren oder Schriftsteller stille Hobbys haben. Ja? Angeln, Jagen, Golf, ganz viele amerikanische Schriftsteller spielen Golf. Das ist auch die Stille, auch das nicht sprechen müssen, nicht in Worten denken zu müssen, ist ganz wunderbar beim Golfen, dass du wirklich so richtig, richtig auch von deinem eigenen Job abschaltest. Natürlich kommen mir dann immer Ideen für die nächste Kolumne oder so. Heute habe ich zum Beispiel, habe ich an meinen Chips mal wieder gebastelt, weil ich nämlich vor ein paar Monaten gelesen habe, beziehungsweise ich wusste es auch vorher, aber dass Tourpros ihren Chips unterschiedliche Spins mitgeben. Also es gibt den Hookspin, den Fadespin und dann dachte ich natürlich, Klein Maiwald muss das auch mal probieren. Habe das die letzten Monate ausprobiert. Wenn es gut klappt, ist es auch super. So ein Hookspin, der dann wirklich so zum Loch
Super
läuft,
sexy.
super sexy. Ja, aber ich habe heute gemerkt, was, mein Schwung wurde very handsy. Ja, also ich habe dann nicht mehr aus den Schultern gechippt, sondern wirklich so unten rum gefummelt und das tat meinem Chippen dann letztlich noch überhaupt nicht gut. Und dann habe ich wieder angefangen, so ganz simpel aus den Schultern zu pendeln. Und jetzt kann ich wieder ein bisschen chippen. Außerdem habe ich seit einer Woche, wenn ich schon mal wie so ein deutscher Golf-Influencer über sein Golfspiel reden darf,
Ja,
habe ich seit
gerne.
einer Woche wieder einen. Kannst du dich an diese Mode erinnern vor 15 Jahren mit den ganz schweren Puttern? Es gab ja sogar auch eine Firma namens Heavy Putter, also dass die Puttköpfe richtig, richtig schwer
Ein
wurden.
richtiger Block.
Ja, so ein richtiger Block da unten. Und
Ja.
da habe ich mir jetzt wieder einen geholt. Also der wiegt gefühlt 5 Kilo.
Boah.
Also wird natürlich deutlich weniger sein, aus, von einer Münchner Firma, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, namens Easy Putter.
Ne?
Der ist so schwer, dass er auch alleine stehen kann, was mich aber nicht interessiert. Aber ich muss schon sagen, so unter 2 Metern kriegst du den nicht weggejippt. Ne? Also das ist schon,
Kannst du machen, was du
da
willst.
kannst du selbst mit meinen nervösen Griffeln läuft das richtig gut. Und wer weiß, mal gucken, wie lange diese Phase in meinem Leben wieder anhält. Aber im Moment bin ich ganz glücklich mit dem kurzen
Das ist
Schwung.
schön. Erzähl uns ein bisschen über deinen Club, über Grado. Denn ich meine, ist das ein Golfplatz, den du jedes Wochenende spielen könntest?
Ja. Also es ist ein 18-Löcher-Platz. Er ist letztes Jahr verkauft worden und wir sind alle sehr besorgt, denn er wurde gekauft von einem großen Campingplatzbetreiber, also einer Firma, die so 10, 15 Campingplätze hier rund um die Adria betreibt. Und wir haben jetzt so ein bisschen Schiss. Die haben von Golf überhaupt keine Ahnung, wie auch. Lehnen aber auch jede Form von Beratung ab und wir haben jetzt echt Angst, dass sie uns da die Wohnwagen hinstellen. Aber solange es nicht so weit ist, ist der 18-Löcher-Platz ein wirklich feiner Platz. Würde mir ausreichen, wenn ich ihn jetzt bis zum Schluss meines Lebens spielen müsste, weil alles, was ich in 20 Jahren Golf oder 95% aller Dinge, die ich im Golfen erlebt habe, tolle Sachen, schlechte Sachen, habe ich auf diesem Platz erlebt. Von daher wird mir da auch nicht langweilig werden.
Ja,
Also ja, so
und
eine blöde Frage, so irgendwie, wenn du nur noch einen Platz in deinem Leben spielen könntest und dann sagen die Leute mal St. Andrews oder Valderrama oder Pebble Beach. Nö, nö, ich nehme hier den Golfclub gerade.
Ist das italienische Clubleben im Golfclub, obwohl es ein Elitesport ist, hat das auch die gewisse Leichtigkeit, die vielleicht ein deutscher Golfclub nicht hat?
Ja, weiß ich nicht. Also da geht's schon. Weißt du, Italiener ziehen sich auch immer ganz hübsch an und so, und da legen sie auch schon so Wert auf die Bella Figura im Club. Weil es ein bisschen elitärer ist, würde ich aber nicht sagen, dass es steifer ist. Also du hast natürlich auch schon du hast vor allen Dingen das gute Essen. Also in den italienischen Golfclubs kannst du ausgezeichnet essen. In Padua, einem anderen meiner Lieblingsclubs, gibt es ein Michelin-Restaurant. Was jetzt gibt auch in Deutschland Golfclubs mit Michelin-Restaurants, aber das ist eben, du hast hier im Durchschnitt wirklich überall eine recht gute Küche. Ne? Das kann man, glaube ich, von deutschen Golfclubs nicht sagen. Ich muss aber auch sagen, ein bisschen was verstehe ich ja durch meine Arbeit für den Feinschmecker von der Gastronomie. Es gibt auch nichts Schwierigeres als eine Gastronomie auf einem Golfplatz zu betreiben. Ne? Da kommen die Ersten kommen um 11 und wollen dann schon irgendwie die komplette Karte haben. Sie wollen irgendwie Club-Sandwich, aber dann auch was Schickes. Also du musst halt erstens durchgehend was anbieten und du musst irgendwie allen was anbieten. Und keinem ist es so richtig recht zu machen, ne?
Ja, du hast gerade erzählt, dass du das, was du machst, wenn du nicht arbeitest, und du arbeitest ja unheimlich viel, zum Beispiel der Golfplatz da ein Outlet für dich ist und dass du da auch Ideen bekommst. Woher bekommst du die Ideen für deine Bücher? Außer auf dem Golfplatz.
Naja, als Deutscher in Italien hast du natürlich sowieso schon mal eine Fallhöhe, dass du alles von außen betrachtest und mit einem ganz besonderen Interesse. Und natürlich gibt es jenseits aller Klischees, natürlich gibt es Unterschiede zwischen Deutschland und Italien und zwischen Deutschen und Italienern. Und allein schon diese Unterschiede geben doch ziemlich viel her. Also Beispiel Pinos Bar. Meine Bar in Italien ist so bei vielen Lesern das absolute Lieblingsbuch. Da habe ich eben beschrieben, wie so eine Bar in Italien funktioniert. Diese Bar gibt es, die Personen gibt es, manche Namen habe ich verändert, aber die Personen, alle, die da waren nach meinem Buch, haben gesagt, ja, genauso wie du es beschrieben hast. Und das ist natürlich ein großes Lob für einen Autor, dass du die Leute nicht nur faszinierst, sondern dass sie es dann auch mit eigenen Augen sehen und sagen, ja, tatsächlich, so ist es da. Wir haben sogar Pino kennengelernt und wir haben Lele kennengelernt. Und also das ist was ganz Besonderes. Also allein schon, dass ich sozusagen aus meiner deutschen Sozialisierung rausgegangen bin nach 25 Jahren und hier in Italien sozusagen bei Null angefangen habe. Allein das ist natürlich schon eine große Quelle der Inspiration. Dann gibt es natürlich andere Dinge, wie beispielsweise, ich habe ja eine Familiensaga geschrieben, die Porzellanmanufaktur, die im
Genau.
Jahr 1947 spielt. Und da kommt dann wieder das ins Spiel, was ich zu Anfang geschildert habe von meiner Familie, die im Zonenrandgebiet aufgewachsen ist, Flüchtlinge, die erzählt haben vom Krieg. Und ich dachte mir, und vor allen Dingen von der Nachkriegszeit, denn es gibt ja viele Bücher über den Krieg, es gibt viele Bücher über das Wirtschaftswunder, aber diese Zeit von 1945 bis 1949, das war eine ganz wilde, dunkle, düstere Zeit, fast wilder. Es gab natürlich, es hat ja nichts funktioniert, es gab ja auch keine Polizeien, Deutschland war besetzt. Und wie sich die Leute da durchgeschlagen haben, viele waren ja auch noch in Kriegsgefangenschaft, das habe ich so von meiner Familie mitbekommen, als ich Kind war und diesen Erzählungen fasziniert gelauscht habe. Und das habe ich so Jahre mit mir rumgeschleppt und dann ist daraus die Porzellanmanufaktur geworden.
Ja, du hast gerade gesagt, einige von den Namen, also jetzt bei Pino und jetzt auch, ich denke, bei der Porzellanmanufaktur, einige Namen erfindest du. Macht dich das wahnsinnig, die Namen zu erfinden? Wie viel Zeit verbringst du damit, die
Ja,
Namen zu
das geht ganz schnell. Aus Maria wird dann Valentina und fertig ist, weil die
erfinden? Und
Person gibt es ja.
fertig.
Ich muss ja die Person nicht erfinden, ne? Also
Ja,
der Name
ja,
ist schnell. Also was immer so sehr schwierig
ja.
ist, so fiktive Personen zu erfinden und denen den richtigen Namen zu geben. Wir hatten ja schon zwei, dreimal Thomas Mann erwähnt. Also Thomas Mann hat die besten Namen von allen. Ja, da heißt irgendwie der Bösewicht bei bei den Buddenbrooks, der heißt Bendix Grünlich. Einfach der beste Name, der mir jemals untergekommen ist. Fantastisch. Bendix Grünlich.
Nee, ich frage, weil bin gut befreundet mit David Simon, dem von The Wire, HBO The Wire.
Wow, okay.
Er gibt seinen Charakteren in den Shows, auch Homicide und The Wire, immer Namen von seinen Freunden. Und meine 5 Minuten of Fame waren, dass bei The Wire gab es dann wirklich einen Colonel beim Baltimore Police Department, der hieß Colonel Förster.
Oh, wow.
Ja. Und ich habe auch dieses Namensschild, was sie da als Prop benutzt haben, hat er mir geschenkt.
Sehr cool.
Aber mein Glück, Colonel Förster ist nach 1,5 Staffeln gestorben. Nicht der Förster in der Sendung, sondern der Schauspieler, der ihn
Oh
gespielt hat.
no.
Ja,
Also.
da war das vorbei.
Oh.
Dein Schreibprozess. Ich habe irgendwo gelesen, dass du versuchst, no matter what, 3 Seiten pro Tag zu schreiben. Egal, Neujahr, Weihnachten, wurscht. Ist das immer noch dein Prozess?
Das ist mein Prozess. Also so 3 Seiten mindestens. Das geht auch. Also machen wir es uns jetzt vor. Wenn du es beruflich machst, dann musst du das schon hinkriegen, wenn du dich Autor schimpfst. Ne? Also 3 Seiten am Tag sind dann eben 90 Seiten im Monat und dann hast du eben nach 3, 4 Monaten einen fertigen Roman. Ne? Natürlich muss der noch tausendmal überarbeitet werden und du selbst druckst ihn dir aus und schreibst noch viel um, aber du hast auf jeden Fall was da. Ne?
Ja.
Wie heißt es so schön? Es wird jeden Tag einfacher, aber du musst es jeden Tag tun. Das ist das Schwierige.
Ja.
So ein schöner Satz.
Entschuldigung. Googlest du dich manchmal selbst?
Nie.
Nie.
Was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mal meinen Namen bei ChatGPT
Oh.
eingegeben und da stimmte aber wirklich gar nichts. Also ich weiß, das lernt und wahrscheinlich wird es uns in 5 Jahren beherrschen, aber solange ich 1965 in Bonn geboren wurde und nicht 1971 in Braunschweig, was nun wirklich überall steht, selbst auf der Wikipedia-Seite, dann traue ich ChatGPT noch nicht die Weltherrschaft zu.
Ja. Wenn du einem jungen Autoren einen Ratschlag geben würdest, was wäre das?
Also der erste Ratschlag ist viel schreiben und viel lesen. Das wird wirklich unterschätzt. Viel schreiben heißt handschriftlich einfach mal loslegen, banale Dinge schreiben, Dinge beschreiben, einfach in die Übung kommen und in die Routine kommen. Das gleiche gilt fürs Lesen, viel lesen. Und ich gebe immer den Tipp, Klassiker lesen. Ja? Nicht das lesen, was alle anderen gerade lesen, sondern Tolstoi, Mann, da holt ihr so viel raus, wenn ihr euch drauf einlasst. Dostojewski, das sind Romane, die haben auch die Zeit überstanden, die sagen uns heute alle noch was. Also ich würde da bitte keine Angst vor dicken Schwarten. Tolstoi, Krieg und Frieden gibt es übrigens auch als Hörbuch, 54 Stunden, geht auch.
Ja,
Aber
54 Stunden,
54
ey.
Stunden. Ja,
Lange Autofahrt.
ich habe es noch auf CD sogar.
Oh,
Also
oh,
30 CDs oder noch mehr, keine Ahnung.
Hört sich nach ehemaligem Weihnachtsgeschenk an.
Wahrscheinlich, ja.
Gibt es
Und
deine Bücher als Hörbücher?
ja, fast alle. Fast alle,
Hm,
ja.
okay.
Ein praktischer Ratschlag ist, sich an eine Literaturagentur zu wenden. Es geht heute nicht mehr ohne. Du kannst nicht als junger Autor irgendein tolles Manuskript ausdrucken und irgendeinen Verlag schicken, wird nicht gelesen, geht sofort zurück. Die Verlage kriegen viel zu viel, die kriegen sogar schon von den Literaturagenturen zu viel. Es geht leider nicht mehr ohne Literaturagentur. Das war im angelsächsischen Raum eigentlich schon immer so. In den USA hat jeder Autor seine Agentur, weil es auch einfach so wahnsinnig viel drumherum zu tun gibt. Also beispielsweise das Italien-Prinzip, der Bestseller Nummer 1, ist ja bei einem Amazon-Imprint erschienen. Das heißt, die Abrechnung läuft über USA, Seattle. Also was du da allein an Steuerformularen ausfüllen musst, und das macht natürlich dann die Literaturagentur. Dafür nimmt sie 15% deines Lebens. Damit musst du halt dann rechnen, aber dafür verhandelt sie auch bessere Konditionen. Ne? Und vor allen Dingen wirst du auch erst veröffentlicht, wenn es durch eine Literaturagentur geht. Charmanter Nebeneffekt, wenn du als junger Autor, als junge Autorin es einer Literaturagentur schickst, dann kriegst du auf jeden Fall eine Beurteilung zurück, die dir schon mal weiterhilft. Selbst wenn die Literaturagentur sagt, du hör zu, das ist nichts für uns, sie wird es in fast allen Fällen zumindest begründen und damit hast du schon mal so ein paar Leitplanken, wo du sagen kannst, okay, das hat denen gefallen, dann mache ich vielleicht so mal weiter. Das hat denen nicht gefallen, da muss ich vielleicht noch mal drüber nachdenken. Oder du bist halt Künstler und sagst, interessiert mich nicht, ich mache es trotzdem so. Dann gibt es halt immer noch die Möglichkeit, und die Möglichkeit hatten Autoren lange nicht. Ihr könnt halt selber veröffentlichen. Blog, versucht da erstmal so auf Instagram, versucht da oder auf Facebook, keine Ahnung, auf irgendwelchen sozialen Medien, versucht da so eine gewisse Fanbasis euch aufzubauen. Denn wenn das funktioniert, dann kommen die Verlage schon von ganz allein, beziehungsweise auch die Verlage schauen drauf, wie viel Follower hat so ein junger Autor, so eine junge Autorin. Ist halt so, ne? Und wenn da halt 30 Follower sind, dann ist das keine gute Nachricht. Also dann sagt der Verlag auch, naja, also wenn die Sachen nicht mal kostenlos irgendwie gutiert werden, warum sollen wir dann ein Buch draus machen? Also wirklich, ist halt so, ist heute so, kann man drüber schimpfen, finden, kann man traurig finden, aber soziale Medien sind wichtig geworden. Und warum nicht als Autor sie nutzen? Früher war ganz. Oder ganz viele angelsächsische Autoren nutzen Ex-Twitter. Das hat sich jetzt ein bisschen erledigt wegen der politischen Probleme drumherum. Ich bin auch irgendwie nur wegen meines, also um den Namen zu sichern auf Twitter, ich mache da auch nichts. Das ist aber gerade so wirklich junge Autorinnen und Autoren, die gut mit Instagram oder TikTok umgehen können. Also macht eure Stories, verfilmt sie auch sogar. Macht irgendwie einminütige coole Stories. Ist auf jeden Fall super, um auch so ein bisschen so die Dramaturgie einer guten Geschichte zu lernen.
Ja, in den Worten von Marius Müller-Westernhagen, ich meine, hätte gesagt, wir haben mit den sozialen Medien ein Medium erfunden, wo sich jeder Volltrottel zu jedem komplexen Thema äußern kann. Leider. Aber lass uns auch ganz kurz über deinen Blog sprechen. Postausitalien.com ist es.
Ja, genau.
Ja, 2022 bester Travel-Blog Frankfurter Buchmesse. Wie viel
Ja.
Zeit verbringst du damit? Da ist es ja auch regelmäßig wöchentlich was los, oder fast.
Ja, also ich schreibe jeden Freitag meine mediterrane Wochenschau. Weißt du, was das Gute ist an sowas? Ich sehe dann halt an den Reaktionen, was gefällt den Leserinnen und Lesern, wo wollen sie mehr darüber erfahren. Es ist fast so ein, also erstmal macht es mir Spaß zu schreiben. Das ist schon mal das Wichtigste. Ich werde auch nicht müde und hatte nie Schreibblockade oder sonst was. Ich hatte nie die Angst vor der leeren Seite, Gott sei Dank. Das heißt, ich schreibe das mit großem Vergnügen, weil es ja auch irgendwie von den Leserinnen und Lesern geliebt wird. Und das ist natürlich wunderschön. Und vor allen Dingen kann ich auch immer mal wieder so Sachen austesten. Ne? So, wenn ich dann sehe, ach guck mal, wenn ich darüber schreibe, dann kriege ich plötzlich 34 Zuschriften. Das scheint irgendwie was zu bewegen, zu berühren. Das ist ein ganz gutes Testlabor, obwohl ich es eigentlich so nie gesehen habe. Also, ich habe immer in meinem Leben, was das Schreiben angeht, richtig viel Glück gehabt, muss man einfach sagen. Ich habe angefangen als Praktikant bei der seligen Zeitschrift Tempo, saß dort mit, also es war Zufall, dass ich dort ein Praktikum bekommen habe. Ich war im August da, wo alle im Urlaub waren, ich konnte viel machen. Dann kamen die Redakteure zurück, das waren alles Jungschriftsteller, Christian Kracht und ähnliche. Das war einfach eine riesen Starthilfe. Und mit dem Blog habe ich Glück gehabt, wenn man so will. Ich habe den Blog, glaube ich, 2017 angefangen. Und 2020 sind die Leserzahlen explodiert. Warum? Wir hatten das Thema schon mal, Corona. Alle wollten wissen, Mensch, was ist denn da in Italien los? Und keiner konnte ja auch reisen, aber ich war ja nun mal hier in Italien und habe dann für ganz viele Zeitungen und Zeitschriften drüber geschrieben und habe gesagt, hier, guck mal, jetzt machen wir mal hier regelmäßig, jede Woche schreibe ich mal, wie es so aussieht in Italien. Und daraus ist dann tatsächlich die mediterrane Wochenschau entstanden. Die meisten Leser sind geblieben, obwohl Corona dann irgendwann vorbei war. Und auch da hatte ich dann letztlich wieder wirklich viel Glück gehabt, muss man einfach sagen. Wobei man natürlich bei einer Epidemie nicht von Glück sprechen soll, aber du weißt, was ich meine.
Ja, also ich lese es unheimlich gerne. Für mich ist es, als ob man da ist und die Zeitung liest. Ich meine, was mit dem Fußballclub los ist in Grado und was die gerade, alles solche Sachen. Bin ich riesiger Fan
Das freut mich.
davon. Was ist noch auf dem Horizont? Was kommt denn da auf uns zu von Herrn Maywald?
Also, Herr Maywald wird in ein paar Tagen seinen eigenen Podcast starten, kaum zu
Hello,
glauben.
Kollege.
Wir werden Kollegen, freue mich sehr. Er wird heißen Radio Adria. Wir fangen erstmal entspannt an, denn wie du ja auch schon richtig erkannt hast, ich habe ein gut durchgetaktetes Leben. Ich stresse mich zwar nicht, aber es gibt immer was zu tun. Und es soll wirklich mir Spaß machen. Das heißt, wir fangen ganz entspannt an. Es wird erstmal eine Folge pro Monat geben. Wir werden dann aber irgendwann, denn es gibt immer genug zu erzählen aus Italien, auf zweiwöchentlich und vielleicht sogar auf wöchentlich umstellen. Also es würde mich riesig freuen, wenn viele von euch, die hier zuhören,
Ja,
dabei
ja.
sind. Denn ich werde sicher auch viele Fehler machen und wir werden gemeinsam wachsen und ich werde viel Unsinn reden und ich freue mich aber trotzdem sehr.
Ja, also ich, so eine Kombination von Hotel Matze und Bill Burr und das mit Reisen noch dazu, ich denke, das wird schon ziemlich spannend und ich freue mich auf jeden Fall. So, Radio Adria, super
Yes.
Name, also auf jeden Fall. Als du das letzte Mal bei uns, und du bist ja das dritte Mal jetzt bei uns, hatten wir darüber gesprochen, dass es nicht viele Sportromane gibt.
Stimmt.
Und du hattest angedeutet, dass da vielleicht was kommt.
Ja.
Mein Leben am Strand ist es nicht.
Nee, mein Leben am Strand ist es nicht. Das ist eines dieser Bücher, die sozusagen hier unveröffentlicht liegen. Noch nicht ganz fertig, aber ich hatte die Idee, und die Idee ist so naheliegend, dass ich sie einfach mal sage, dass ich einen Golfpro als Ermittler habe. Denn ein Golflehrer in einem Münchner Nobelclub, der erfährt so einige Sachen, der kriegt so einige Sachen mit, oder man kann es zumindest sehr, sehr bunt ausschmücken. Und jetzt kommt es aber wieder, den Verlagen ist Golf viel zu doof und elitär. Ist
Ja,
leider so.
ja.
Ist leider so. Die kriegen schon
Glaube
bei
ich auch.
Tennislehrern Anfall, aber wenn ich dann von Golflehrer wieder von Golflehrer schreibe, dann sagen sie, das geht gar nicht. Und dann noch als positive Person.
Ja.
Also mal gucken, ich bleibe dran und vielleicht ändert sich ja auch irgendwann mal diese Sache. Das ist ja auch in Hollywood so. In Hollywood spielt der Bösewicht im Büro immer auf dem Teppich Putt-Golf. Ne? Das
Ja.
ist wirklich.
Ja. Ich meine, solange wir diesen Deppen im Weißen Haus haben, der jetzt auch ein Posterboy für Golf war, schon immer war,
Ja.
da nicht viel ändern an dem.
Das ist richtig.
An
Barack Obama hatte ich mal größere Hoffnungen. Der spielt ja auch
dem.
Golf, auch sehr ambitioniert, Linkshandschwung. Aber das wurde in Deutschland irgendwie auch nicht so richtig wahrgenommen. Dafür jetzt Donald Trump umso mehr, wofür
Genau.
er ja auch einiges tut. Ja.
Und fürs Golfmagazin bist du natürlich auch unterwegs. Wer gewinnt die Masters in 2 Wochen? Deine
Also
Favoriten?
ich hoffe natürlich sehr Rory McIlroy. Ich will einfach, dass er den Karriere-Grand Slam holt. Bin ein Riesenfan von McIlroy. Ich finde, er hat sich auch bei dieser ganzen Liv-Geschichte immer sehr, sehr ehrlich verhalten. Hat sich auch nicht irgendwie da irgendwie verbiegen lassen. Vielen ist es auf die Nerven gegangen, dass er immer was dazu sagt. Aber so funktioniert halt der Business. Er wird halt auch in jeder Pressekonferenz dazu gefragt. Und was soll er machen? Dann antwortete er eben. Und diese Nummer mit dem Handy, das er sich geschnappt hat, fand ich eigentlich auch ganz cool.
Fand ich auch. Fand ich auch.
Vor allen Dingen, weil es eben auch ein erstklassiger College-Golfer war, der sich dann so ein Fauxpas leistet, konnte er dann durchaus mal für bezahlen. Also war ja ein bisschen
Und
umstritten, aber ich fand es super.
ja, und 4,5 Millionen sein Preisgeld vom Players
Genau.
Championship an ein Krankenhaus gespendet. Ich meine,
Alles? Ach, stark. Das wusste ich nicht. Ah, alles.
alles.
Das wusste ich nicht. Ja, das ist schön.
Das ist auch eine
Ja.
Hausnummer. Also Rory und ein paar Geheimfavoriten. Wen
Naja,
guckst du
ich habe
das
schon.
religiös? Guckst du von
Das gucke
Anfang?
ich, das guck ich schon sehr, sehr genau. Also
Ja,
keine Frage.
sehr,
Also,
hallo.
naja. Also wir hoffen jetzt natürlich jetzt an diesem Wochenende, dass Stefan Jäger sich qualifiziert, dass ein
Aha.
Deutscher dabei ist. Es sieht ganz gut aus. Also ich glaube, wenn er an diesem Wochenende den Cut schafft, dann ist er sicher unter den Top 50. Und die Top 50 ist ja dann Stichtag, glaube ich, nächste Woche, ne? Die qualifizieren sich dann. Er ist im Moment auf Nummer 44. Das sollte eigentlich geritzt sein. Aber man weiß natürlich nie. Es kommt ja dann auch darauf an, wie spielen die unmittelbar hinter ihm liegen, ne? Geheimfavorit wird er natürlich nicht sein. Irgendwie wer könnte der Geheimfavorit sein? Na, ich bin mal gespannt auf so den einen oder anderen Liv-Golfer, den wir jetzt nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ne? Denn die haben schon was zu beweisen. Ne? Also im Sinne von, die wollen zeigen, dass das keine Babyliga ist, dass sie da
Ja.
einfach nur so ein bisschen Kohle spielen.
Ja. Ja, aber ich meine, ehrlich gesagt, wer vermisst Poulter oder Westwood oder
Also Poulter und Westwood,
ja, auf der European Tour? Keiner.
Also Poulter und Westwood, ich habe mir die Ergebnisse mal angeschaut. Also das ist fast eine Frechheit, was die abliefern. Also dann müssten sie wirklich sagen, okay, pass auf, wir lassen es sein. Wahrscheinlich werden sie nächste Woche gewinnen. Ich habe es jetzt gejinxt, aber nein, ich meine, das ist wirklich, also das ist krass. Aber ich kann dir eins sagen, ich habe also über die Moral von Live Golf haben wir schon tausendmal
Ja,
gesprochen.
braucht man nicht.
Ich bin einfach kein Fan von dem Format, sage ich dir. Aber ich hätte die perfekte Idee, und ich glaube, die hatte noch nie jemand, wie Live Golf zu retten ist.
Oh, jetzt
Man
geht's los.
muss ja fast von Retten reden, denn die Zuschauerzahlen sind ja nach wie
Ja.
vor Fatal. Also wirklich unglaublich.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Also pass auf. Dieser Teamgedanke, der ja nun so überhaupt nicht funktioniert. Weißt du, wie der funktionieren würde? Indem man Nationenteams bildet. USA gegen Spanien, gegen Schottland, gegen Deutschland, falls man vier zusammenbekommt, gegen Frankreich. Das würde hundertprozentig funktionieren. Dann würde die Bild-Zeitung auch schreiben, Deutschland gewinnt 8 Millionen beim Golf. Ganz sicher. Ganz sicher, wenn sie Nationenteams bilden und das geht, das würde gehen. Also ich habe es mir mal angeschaut, es gibt genug Spanien. Du könntest zwei oder drei US-Teams bilden, mindestens ein spanisches Team, ein australisches Team, ein südafrikanisches Team. Und dann hast du eben auch diese emotionale Bindung zu den Mannschaften, die du ja jetzt überhaupt nicht hast. Wer ist denn Kriegs? Was sind das für Leute, die da rumspielen, ne?
Ja.
Ich glaube, das wäre eine Idee.
Ist Greg Norman noch da? Ist gar nicht mehr da, glaube ich, oder?
Ja, gute Frage. Er sollte weg, ne?
Ja, also Greg, if you're listening, there's your
Ja,
answer.
oder Yasir Al-Rumayyan, dann kann er gleich
Ja,
fliegen hoch zu uns.
der ist nur daran interessiert, in St. Andrews und Augusta Mitglied zu werden. Lieber Stefan, lass uns den Deckel drauf machen. Ich weiß, du hast noch viel vor heute und auch hier in Niedersachsen scheint heute die Sonne.
Super.
Lass uns mit dieser Frage Schluss machen. Was bedeutet für dich Zufriedenheit?
Also meine Kinder sind seit neuestem beide aus dem Haus, weil sie studieren. Und das ist schon brutal. Aber es sind eben auch kleine Italienerinnen, die jedes Wochenende zurückkommen oder fast jedes, wenn es irgendwie geht. Und glaub mir, das ist das größte Glück. Es ist mehr als Zufriedenheit. Es ist wirklich großes Glück, wenn ich dann mit denen und meiner Frau zusammen Abend esse. Mehr muss es nicht sein.
Besser geht's nicht. Mein Lieber, wir haben einmal Mein Leben am Strand, 2. April. Richtig? Amazon, wherever you get your books. Wir haben Radio Adria, Ende April.
5. April, glaube ich, kommt die
5.
erste
April,
Folge.
erste Folge. Hören Sie da rein. Post aus Italien, die Kolumne im Golfmagazin. Vielleicht bei uns im Rodofest oder Isabel im Rotofest, Anfang April. Lesetour nach Deutschland geplant?
Geht,
Wann?
also ich bin am 10. April bin ich mal kurz in München bei meinem Lieblingsbuchhändler,
Ja.
Singer. Ich bin dann aber länger auf Lesetournee Mitte, Ende Mai.
Okay.
Und also ich bin auf jeden Fall in Nürnberg, Coburg, ein paar andere Termine basteln wir uns gerade zusammen. Also da würde es mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Da ist immer gut was los. Ich bringe Wein mit, veranstalte immer ein munteres Italien-Quiz mit Fragen, die sich garantiert nicht googeln lassen.
Quiz Night mit Stefan
Quiz
Maywald.
Night mit, genau, damit es nicht so eine dumme Lesung wird, wie dass ich so professoral da vorne bin und aus meinen Büchern vorlese. Also
Behalten wir
super.
unser Auge drauf. Lieber Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Mach's gut, lass dich nicht ärgern. Das war
Ciao,
es, meine Damen und
ciao, ciao,
Herren. Ciao,
ciao.
ciao.